Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 um 5:30 Uhr. Wir kommen zu den Informationen im Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz heute Abend mit diesen Schauplätzen. Reisch am Zugensee, das geplante Ausbildungszentrum der Novartis, nimmt eine weitere Hürde. Die Pilatusstrasse zu Luzern, am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank, rechnen wir mit weiteren hohen Kosten wegen US-Kunden. Die Zentrale der Luzerner Parteien, 2 Monate vor der Wahl, beurteilen sie ihre Wahlchancen. Und das Wetter, da bricht die Sonne durch den Nebel. Am Mikrofon der Dario Pelosi. Im geplanten Ausbildungszentrum vom Pharmakonzern Novartis in der Gemeinde Riesch am Zugensee steht grundsätzlich nichts im Weg. Zu dem Schluss kommt die Baudirektion vom Kanton Zug, die das 100 Millionen Franken Projekt vorgeprüft hat. Allerdings haben beim Kanton schon noch ein paar Vorbehalte. Der Thomas Hieb.
Ihr Ausbildungszentrum plant Novartis auf dem Gut Abach und das liegt in der Landwirtschaftszone. Dazu gibt es noch Schutzzonen zu beachten. Darum muss die Gemeinde Riesch den Zonenplan ändern, damit Novartis bauen kann und es braucht auch einen Bebauungsplan. Alle Unterlagen sind jetzt bei der kantonalen Baudirektion zur Vorprüfung. Und die hat gezeigt, dass das Projekt bewilligungsfähig sei, wie es in einer Mitteilung heisst. Es passe gut ins Gelände und die Bauten seien nur auf einem kleinen Teil geplant. Trotzdem hat man bei der Baudirektion ein paar Bedingungen, die müssen erfüllt sein. Ein wichtiger Vorbehalt betrifft Seeufer. Zwar sind im Projekt eine Aufwertung vom Ufer enthalten, aber weil das in einer speziellen Schutzzone liegt, sind dort auch besondere Vorschriften am Platz, sagt der Zuger Baudirektor Heinz Dändler.
Dort sind wir der Meinung, dass das naturnäher muss angelegt werden, also dass das nicht wie eine Parklandschaft letztlich aussieht, sondern dass es wie ein Naturpark aussieht. Dort muss also Natur nachher noch projektiert und das Projekt überarbeitet werden.
Und auch der zweite grosse Vorbehalt betrifft Natur. Der Abach auf dem Gelände soll so ökologisch wie möglich umgestaltet werden.
Wir wollen dort keine Verbauungen, eigentlich auch keine Holzverbauungen. Der Fluss soll natürlich meandrieren können. Das ist für uns sehr wichtig und dort muss auch noch entsprechend überarbeitet werden.
Grundsätzliche Änderungen sind wegen dem aber nicht nötig, sagt Heinz Dändler. Beim Kanton begrüßt man das Projekt, das rund 100 Millionen Franken kostet und etwa 40 Arbeitsplätze bringt, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Einen konkreten Nutzen soll aber auch die Bevölkerung haben. Das Gelände ist jetzt im Privatbesitz und öffentlich nicht zugänglich. Das will man ändern.
Vor dem Hintergrund, dass wir einverstanden sind, dass man das von der Landwirtschaftszone in eine Bauzone mit speziellen Vorschriften über einen Bebauungsplan kann organisieren, sind wir der Meinung, dass auch die Öffentlichkeit einen gewissen Zugang, sei das 1, 2 oder maximal 3 Mal pro Jahr, muss haben.
Die Gemeinde Riesch muss auch noch belegen, dass sie für das Projekt nicht genug Land hat, wo schon eingezont wird. In den nächsten Monaten wird der Bebauungsplan überarbeitet. Gleichzeitig nimmt auch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission dazu Stellung. Wenn das passiert ist, tut die Gemeinde das Projekt öffentlich auflegen und während dieser Frist von 30 Tagen kann man dann auch Einsprachen dagegen machen.
Voraussichtlich im November dieses Jahr kann dann die Bevölkerung von Riesch an einer Gemeindesversammlung über den Bebauungsplan entscheiden. Möglich ist auch, dass es nachher noch zu einer Abstimmung an der Urne könnte kommen. Die Luzerner Kantonalbank hat im 2010 gut verdient. Unter dem Strich hat ein Plus von 169 Millionen Franken rausgeschaut, gut 2% mehr als im Vorjahr. Geld gemacht hat die grösste Kantonalbank der Zentralschweiz vor allem im Zinsgeschäft. Das wegen der Nachfrage nach Wohneigentum. Weniger gut gelaufen sind die Geschäfte an der Börse. Vor 2 Jahren hat vor allem aber etwas die Leitung der UKB beschäftigt. Die Folgen vom Crash der Bank Lehman Brothers und der Druck vom amerikanischen Fiskus auf die US-Kunden bei den Banken. Die Schwierigkeiten mit amerikanischen Kunden säge ich noch lange nicht vom Tisch, hat mir der UKB-Chef Bernhard Kobler vor der Sendung in einem Gespräch erklärt.
Das Geschäft mit amerikanischen Kunden ist ein Geschäft, das immer schwieriger wird. Und da gibt es eine Haufen neue Bestimmungen, die auf uns werden zukommen. Insofern ist es noch in keiner Art und Weise abgeschlossen. Und bei uns selber, wir haben relativ wenig amerikanische Kunden, sind da auch zurückhaltend, auch aufgrund von diesen Haufen Bestimmungen, die vorhanden sind.
Aber als Bankhaus muss man sich anpassen, diesen Bestimmungen, diesen Forderungen, die von den USA kommen?
Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder müssen Sie sich anpassen und nehmen die Aufwendungen auf sich, oder Sie verzichten gänzlich mit amerikanischen Kunden, oder aber, was dann noch viel weitergehender ist, auch mit amerikanischen Wertschriften zu geschäften.
Was heisst das konkret? Was kommt da auf Sie zu? Müssen Sie da Rückstellungen machen, dass Sie allenfalls in 2 Jahren damit grösseren Kosten, Verwaltungskosten rechnen?
Das ist eine neue Bestimmung, die kommt. Und das heisst, dass wir mit relativ grossem Aufwand dann auch unsere Informatiksysteme müssen anpassen müssen, dass man eben diesen neuen Bestimmungen gerecht werden kann.
Ist das etwas, wo man sich auch als Schweizer Kantonalbank dem muss stellen? Allein weil man halt mit US-Papieren oder mit Firmen wirtschaftet, die einen kleinen Prozentsatz US-Beteiligungen haben?
Rein, sagen wir, das Geschäft mit amerikanischen Kunden, könnte man ja sagen, man verzichtet auf das. Hingegen natürlich ein Verzicht auf amerikanische Wertschriften wäre sehr weitgehend. Darum gehe ich davon aus, auch wenn uns das nicht passt oder dass wir nicht darum herumkommen, dass wir da uns diesen Bestimmungen entsprechend, dass wir uns anpassen.
Was heisst das konkret?
Also in Franken und Rappen kann ich es nicht beziffern, weil die Bestimmungen sind noch gar nicht ganz genau konkretisiert, dass man wüsste, was man anpassen müssen. Aber das kann natürlich schnell in Millionenbeträge hineingehen. Und wir werden hier eine ganz nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse machen, um zu schauen, inwiefern lohnt es sich, die Investition zu tätigen. Wenn sich das lohnt, dann müssen wir sie machen. Und wenn es sich nicht lohnt, dann müssen wir darauf verzichten.
Sagt der Bernhard Kobler, der Chef der Luzerner Kantonalbank. Zu den Kurzmeldungen und wir bleiben bei der Wirtschaft. Der Milchverarbeiter Hochdorf hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 326 Millionen Kilo Milch verarbeitet. Der Umsatz der beträgt 352 Millionen Franken, 10 Millionen mehr als im Vorjahr. Wie viel Gewinn unter dem Strich rausgeschaut hat, das wird die Hochdorf-Gruppe dann Mitte April bekannt geben. Sie lässt aber durchblicken, dass der Export, beispielsweise von Babynahrung, wegen dem starken Franken schwierig gewesen sei. Die Zuger Eissporthalle Härti soll noch sicherer werden. Dafür braucht es Investitionen in der Höhe von 525'000 Franken. Das schreibt die Zuger Regierung in einem Bericht und Antrag. Die Sicherheitsstandards, die wir im 2007 gesetzt haben, die sind mittlerweile wieder überholt. Es braucht besseren Funkverkehr für Polizei und Sanität, bessere Videoüberwachung und eine bessere Trennung der Fanzonen. 265'000 Franken davon soll der Kanton übernehmen, der Rest die Stadt Zug. Die Entscheid wählt jetzt beim Kantonsrat. Zum Sport, zuerst Ski, Silbermedaille für die Wendy Holdener. Die 17-jährige Skirennfahrerin von Undriberg fährt an der Junior-WM zu Gromontana in der Abfahrt auf den 2. Platz. Das hinter der Norwegerin Lotte Smiset Seriestedt und von der Österreicherin Cornelia Hütter. Und Handball, da sind beim HC Kinzel 10 Personalentscheide gefallen. Der Pascal Wilisch, der Goalie Roman Schelbert und der Benjamin Steiger haben ihre Verträge verlängert. Weg von Kienz geht aber der Thomas Hofstetter, das Richtung BSV Bern-Muri. In gut 2 Monaten sind Wahlen ins Luzerner Kantonsparlament. Erste Umfragen liegen auf dem Tisch und die sehen die CVP und die FDP als Verliererparteien. Die anderen Parteien im Kanton Luzern können zulegen. Wie die Parteipräsidentin und Präsidenten auf die erste Wahlprognose reagieren, der Michael Zetzi hat nachher gefragt.
Bei etwas sind sich die 6 Präsidentinnen und Präsidenten im Kanton Luzern einig. Wahlprognosen seien nur Zahlen, sagen sie. Der Kuchen wirklich verteilt, der werde dann am 10. April. Eine repräsentative Umfrage, die die neue Luzerner Zeitung in Auftrag gegeben hat, kommt zum Resultat, dass CVP und die FDP Wähleranteil verlieren, während SVP, SP und die Grünen können zulegen. Die Grünliberalen, die im Kanton Luzern zum ersten Mal antreten, die kommen laut Umfrage auf rund 3% Wähleranteil. Die BDP, auch sie zum ersten Mal dabei, kommt auf 1,5%. Warum geben die Parteien nicht mehr auf die Umfrageresultate? Der Luzerner FDP-Präsident Peter Schilliger sagt es so.
Schlussendlich sind die Leute, die gefragt worden sind, wer würden sie wählen? Sie sind nicht gefragt worden, auch gleichzeitig, und gehen sie dann wählen? Und ich glaube, dort drin liegt auch die grosse Differenz. Also, welcher Teil von der Bevölkerung nimmt schlussendlich an den Wahlen teil? Und dementsprechend bestimmt ein Teil, der daran teilnimmt, wer das eine Mehrheit überkommt.
Laut Umfrage gehen 1,5% der Stimmen an die neu gegründete BDP. Die BDP, die erfahrungsgemäss einen ehemaligen SVP-Wähler ein neues Zuhause gibt. Der Josef Kunz, Präsident der Luzerner SVP, glaubt nicht daran, dass die BDP bei den ersten Wahlen so viele Stimmen macht.
Also ich glaube das nicht. Kanton Luzern ist sowieso immer ein bisschen speziell, nicht wahr? Und eine neue Partei wird zum Kanton Luzern sicher schwer gehen. Und das wird auch eben bei der BDP so sein.
Weniger schwer hat es die SVP. Auch dieses Jahr wollen ihr nur einmal 2,5% mehr Leute ihre Stimme geben. Das sind junge und ältere, sagt Josef Kunz.
Und Potenzial, das sehe ich natürlich eigentlich in allen Alterskategorien. Nicht wahr, ich glaube, da können wir nicht unbedingt in Anspruch nehmen, dass wir jetzt nur die Jungen ansprechen oder nur ältere Leute.
Gestandene Leute, auf das Standbein vertraut der FDP-Präsident Peter Schilliger, um die prognostizierten Verluste abzufedern.
Die FDP hat immer sehr starke Kandidaten und darum werde ich mir auch ein paar Schierstimmen zulegen und darum wird das Resultat aus Erfahrung 2-3% höher liegen.
Und damit hat die FDP etwa gleich viele Wählerinnen und Wähler wie vor 4 Jahren. Ganz schlecht weg bei dieser Umfrage zu den Luzerner Kantonsratswahlen kommt die CVP. Ein Minus von über 6% prognostiziert die Umfrage. Der Martin Schwegler, Präsident von der mit Abstand stärksten Partei im Kanton Luzern, relativiert aber.
Es ist nicht gut für die Moral, solche Umfragen, aber es ist schlicht irrelevant für einen Wahlausgang.
Weil?
Die Zahlen sagen nichts aus über die Mobilisationskraft einer Partei. Und wenn man so schaut, wie viele Listen das abgelassen werden in den letzten Jahren, wie soll ich sagen, ist der Wahlerfolg viel entscheidender, weniger von der Sympathie von der Gesamtbevölkerung als von dem, was man mobilisieren kann.
Wie auch die anderen Präsidenten gibt auch Martin Schwegler diesen Umfrageergebnis nicht allzu viel Gewicht. Man müsse alles relativieren, sagt er.
Die Einzigen, die auf etwas sich abschneiden sind im Moment, denke ich, nur gerade die neuen Parteien, oder? Aber die neuen Parteien, die haben genau die Organisation nicht. Und die treten dann noch lange nicht überall an, oder? Wenn sie im Amt will, ich auch frage, die Leute fragen, ja, ich würde, welche Partei wählen sie? Und dann sage ich, die Grünliberalen. Aber da gibt es keine grünliberale Liste nachher. Was machen denn die, oder?
Dass seine Partei Stimmen holt, da davon ist der Urs Brücker, Präsident der Grünen-Liberalen, überzeugt. Auch wenn seine Partei im Wahlkreisverbund Willisau-Entlebuch nicht antritt.
Ich denke, es ist nicht unrealistisch. Zwischen 3% und 5% schätze ich, dass man das können machen müsste, beziehungsweise das Ziel ist nach wie vor die 5 Sitze. Oder?
Das Wählerinnenpotenzial, das sieht der Urs Brücker vor allem in den städtischen Gebieten.
Je mehr Land, je schmäler wird die Basis. Oder? Wahrscheinlich wird die SVP dort immer stärker werden, beziehungsweise die EVP. Die EVP hat natürlich auf dem Land über 50%, immer noch, oder? Wähleranteil.
Optimistisch gehen die Sozialdemokraten in die Wahlen. Vor 4 Jahren haben sie 3 Sitze im Kantonsparlament verloren, jetzt soll es wieder ob sie gehen. Die Parteipräsidentin Felicitas Zopfi zum prognostizierten Plus von rund 2%.
Das freut uns natürlich sehr, dass uns da ein Gewinn vorausgesagt wird. Und wir glauben auch, dass das daher rührt, dass wir wirklich eine klare Politik verfolgt haben, sozialpolitisch klar, dass wir wollen, dass man auch zu den Leuten schaut, wo es weniger gut geht und nicht nur zu denen mit den höheren und höchsten Einkommen. Und offenbar nehmen das die Leute wahr und das freut uns natürlich sehr.
Wahlprognosen sind nur Zahlen. Zahltag ist der am 10. April. Da sind sich alle 6 Präsidentinnen und Präsidenten einig. Und bei nur etwas. Das nämlich die Politik, die auf nationaler Ebene gemacht wird, stark auf die Wahlen in den Kantonen abfärbt. Alle hoffen darum.
Die nationale Partei nicht zu viel, nicht zu viel Fehler macht, oder? Und die Kantone nicht mehr ausstrahlen.
Wie es der Urs Brücker von den Grünliberalen halb im Scherz sagt. Dass die nationale Partei grossen Einfluss hat, bestätigt auch Katharina Hubacher von den Grünen.
Andererseits denke ich, wissen die Leute ja, oder kennen die Leute unsere Vertreterinnen und Vertreter im Kantonsrat und wissen, wie die sich während der letzten 4 Jahre verhalten haben.
Wer sich die nächsten 4 Jahre wie im Luzerner Kantonsparlament verhalten, das entscheidet die Wahlberechtigten in gut 2 Monaten am 10. April.
Der Michael Zetzi über Luzerner Parteien, die im Wahljahr alle zu mehr oder weniger höheren Grosshöhenflüge ansetzen wollen. Das Regionaljournal Zentralschweiz am 14.06. Aufgewachsen Zürichberg, gross geworden mit Klettern und jetzt daheim in den steilsten Felswänden der ganzen Welt. Das ist der Roger Schelli. Der gelernte Zimmermann und Bergführer verdient sein Leben seit 2 Jahren als Profi-Alpinist, hat unter anderem eine spektakuläre Erstbesteigung zu Grönland gemeistert und am eigenen neue Freiklettertouren ausgetüftelt. Heute Abend berichtet der 32-jährige Profisportler zu Luzern über sein abenteuerliches Leben. Vorher hat er bei uns im Studio vorbeigeschaut und Andrea Keller hat mit ihm geredet.
Roger Schäli, es hat Hochnebel an so einem Tag. Wie ist Ihnen da zu Mut? Müssen Sie in Luzern nur noch sein im Grau?
Ja, das gibt wirklich eigentlich schönere Momente. Es ist natürlich eine ehrwürdige Angelegenheit, wenn man mal darf da so einem Interview teilnehmen. Jedoch wäre ich sicher am liebsten am Eiger, am Klettern oder sonst an einem Felsen.
Am Eiger, am Klettern. Ich habe bei Ihnen auf der Internetseite gelesen und da hat es einen Blog-Eintrag über einen Eiger. Da sind Sie am 1. Januar in der Wand gewesen. Minus 20 Grad war es. Und dort schreiben Sie, wo der erste Kuhnagel vorbei war, sind wir oben und pünktlich zum Mittagessen sind wir im Todesbivak angekommen. Roger Schäli, Kuhnagel ist etwas, wenn ein Finger fast abgefriert. Todesbivak, das ist ein Ort, wo Alpinisten schon gestorben sind. Wieso nehmen Sie die Strapazen auf sich?
Ja, ich mache das automatisch aus Leidenschaft. Das muss gar nicht überlegen. Es zieht mich einfach dort hin. Und seit ich klein bin und die Möglichkeit hatte, über den Kuh zu klettern, wenn ich irgendwo klettern kann, gehe ich klettern. Und so einen Tag durch die Wand ist einfach etwas vom Schönsten, was es gibt im Leben.
Auch wenn Gefahr mit dabei ist, also kennen Sie Angst, ist das ein Fremdwort für Sie?
Nein, Angst ist kein Fremdwort, das ist ein Schutzmechanismus, aber man kann mit dem umgehen, man kann das coachen. Und wenn die Angst oder Respekt bleibt und immer zunimmt, dann ist einfach die Tour zu gross und die Vorbereitung oder das Training zu schlecht. Und dann muss man spüren oder sich eingestehen, um abzubrechen.
Und das können Sie auch? Also gibt es wirklich, dass Sie können sagen, nein, es geht einfach nicht?
Ja, ich musste es lernen. Nicht gern, aber doch, ich habe es inzwischen und sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da.
Und wie haben Sie es gelernt?
Ja, durch so Wink, durch Steinschlag, durch kleine Umfälle, durch die Erfahrung, durch die Jahre, wo ich in den Bergen war. Man merkt, man ist in der Natur unterworfen, man ist einfach kleiner. Und wenn man das nicht lernt oder nicht sich dem integrieren will, dann wird man einfach vom Berg geworfen und wird in diesen Bergen nicht alt.
Sie haben vorhin gesagt, durch kleinere Unfälle. Sie haben einmal grösser gehabt, mit 17 in jeder Schratte. Wie haben Sie das weggesteckt?
Ja, mit 17 macht man sich dann noch relativ wenig Gedanken. Inzwischen würde ich da sicher länger dran überlegen, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Mit 17 ist die Leidenschaft und Sturm und Drangzeit so gross gewesen und die Faszination, dass ich das Problem nicht die zwei kaputten Füße gewesen sind, sondern einfach, dass ich die nächste Woche nicht zuerst mal in meine Kletterferien auf Südfrankreich kam. Das waren meine Gedanken gewesen. Und ich habe einfach bewusst gelernt, wie schnell das Leben kann eine andere Richtung einnehmen kann. Also der Unfall hat mich schon weitergebracht. Ich bin seit diesem Zeitpunkt, denke ich, relativ bewusst durchs Leben gegangen und schätze so die Momente und so den Klettersport und mein Leben und die Freiheit enorm, weil ich einfach weiss, das ist nicht selbstverständlich und es braucht einen kleinen Fehler und es sieht alles anders aus.
Sie haben mehrmals gesagt, Ihre Faszination fürs Klettern sind Vorträge, da geben Sie die Faszination auch weiter, heute Abend zum Beispiel. Zu Luzern, da zeigen Sie Bilder vom Eiger, von Ihrer Erstbesteigung zu Grönland, von Patagonien, Norwegen, aus den USA auch Bilder und erzählen von Expeditionen. Von all diesen Gipfeln und Herausforderungen, was ist Ihnen da das wichtigste Erlebnis?
Das wichtigste Erlebnis, Japaner Route Eiger Nordwand, da habe ich 2003 angefangen, mit dem Traum, mit der Vision, die aus erster Mensch frei zu klettern. Die Route ist eröffnet worden in technischer Kletterei. Das heisst, man hat sich an den Haken hochgearbeitet, Meter für Meter. Und frei klettern heisst, man ist nicht ohne Seil unterwegs, sondern das Seil ist nur zur Absicherung da, wenn man stürzt. Und fortbewegen tut man sich an der natürlichen Struktur, oder Fels bietet. Und im Sommer 2009, nach 6 Jahren intensivem Üben und Menge im Scheitern, wegen Verhältnis, wegen zu wenig Fitness, konnte ich das endlich realisieren. Und das war für mich ein sehr intensives und grosses Erlebnis, ein persönlicher Meilenstein.
Geht es darum, der Erste auch zu sein, der das freiklettert? Oder geht es darum, raufzukommen? Was ist
Für mich persönlich, gebe ich es ehrlich zu, ich habe irgendwo meine Ehrgeiz und meine Motivation und irgendetwas aus Erstes probieren, etwas, wo noch vielleicht niemand daran gedacht hat oder niemandem gelungen ist, das motiviert immer mehr, wieder aus Zehntern etwas probieren. Und das ist sicher auch ein Grund, warum dass man so eine erste Freibegehung probiert.
Roger Schäli, Sie haben sich vor 2 Jahren entschieden, nicht mehr als Bergführer primär zu arbeiten, sondern wirklich auf den Alpinismus zu setzen. Wieso haben Sie die Sicherheit auch, die ja Bergführer gibt, auch vom Einkommen her, wieso haben Sie das aufgegeben?
Ja, weil als Bergführer lernt man noch gruppenführungsmässig oder pädagogisch dazu, aber technisch klettern tust du dich nicht mehr weiterentwickeln. Und jetzt kann ich die Gelegenheit noch bekommen, mich zu 100% aufs Klettern zu konzentrieren. Und das ist eine einmalige Möglichkeit. Und wenn ich die nicht würde ausnutzen und nicht würde austesten, was liegt psychisch und physisch in mir drin, glaube ich, dann wäre ich nie zufrieden im späteren Leben oder im höheren Alter.
Sie strahlen richtig, wenn Sie das sagen. Und trotzdem, es hat schon auch Entbehrungen, die Sie auf sich nehmen, um diesen Traum leben
können. Es hat einen Haufen Entbehrungen, ja. Es gibt ihm sehr, sehr viel zurück. Aber es nimmt auch sehr viel. Und man muss einfach entscheiden und wissen, was will man. Und man kann nicht alles gleichzeitig haben im Leben. Das höhere soziale Leben und vielleicht die Sicherheit und der höhere Leistungssport. Und ich bin extrem stolz und glücklich, dass ich jetzt den Entscheid gefasst habe und ich bin sicher, dass das mein richtiger Weg ist, um ihn zu machen.
Der Roger Schäli, der Profi-Alpinist aus Mäntlibuch, wohnt zurzeit in Zarnen. Um die 300 Tage im Jahr ist er aber unterwegs, ist im In- und Ausland am Klettern. Heute Abend berichtet er zu Luzern an einem Vortrag über seine Leidenschaft. Start ist am 8. im Paulusheim zu Luzern. Und um einen musikalischen Leckerbissen für morgen geht es im Regentipp von der Radka Laubacher.
Der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker ist bekannt für seine bissigen, aber auch nachdenklichen Texte.
Wenn die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein, lassen dann mit ihren Schranzen auch mal fünfe gerade sein. Ihre spitzen Köpfe wackeln, schwer gerötet aufs Parkett. Und gewisse Damen dackeln hinterher und sind sehr nett.
Grund genug für den Pfarreileiter Alois Metz in die Johanneskirche im Würzenbach zu Luzern für ein Konzert einzuladen. Wie der Alois Metz meint, könne der Konstantin Wecker das Herz und den Geist in Bewegung bringen. Er sei ein moderner Mystiker.
Manchmal nehmen sie ein Näschen, wenn der Kurs sie mal verkohlt. Mieten sich ein dralles Häschen, das ihnen den Arsch versohlt. Denn dann scheißt sich's wieder besser auf den dummen Rest der Welt. Ach, schon immer lief ins Messer, wer's nicht mit den Siegern hält. Ja, sie spielen Gott und wir kaufen wie die Lämmer fromm. Zwar bankrott, doch voller Gier, Aktien der Telekom. Manchmal springen sie aus Fenstern, wenn der Dow Jones wieder fällt. Dann gehören sie den Gespenstern der Betrogenen dieser Welt. Meinetwegen sollen sie springen, muss nicht nur ein Freitag sein. Wünsche glückliches Gelingen. Und mir fällt ein Grablied ein. Wenn die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein, lassen dann in den Bilanzen auch mal fünfe gerade sein. Manchmal springen sie aus Fenstern, wenn der Dow Jones wieder fällt. Dann gehören sie den Gespenstern der Betrogenen dieser Welt.
Der furiose Liederabend von Konstantin Wecker verspricht ein besonderes Erlebnis. Bei gerade mal 600 Plätzen in der modernen Johanneskirche ist man mitten drinnen im Konzert und kann die Ohren spitzen.
Radka Laubacher über den Konstantin Wecker. Der Münchner Liedermacher tritt morgenabend um 8 Uhr auf mit seinem Programm «Stürmische Zeiten, mein Schatz». Das in der Johanneskirche im Luzerner Würzenbach. Das Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3:03. Wir schauen noch mal zurück auf die Themen von heute mit dem Thomas Hieb.
Das Ausbildungszentrum vom Pharmakonzern Novartis in der Zuger Gemeinde Riesch ist grundsätzlich machbar. Das sagt die kantonale Baudirektion nach der Vorprüfung vom Projekt. Sie hat aber ein paar Vorbehalte, unter anderem will sie das Ufer vom Zugersee natürlicher gestaltet haben und die Öffentlichkeit soll Zugang zum Park bekommen. Die Luzerner Kantonalbank hat im 2010 gut verdient. Unter dem Strich hat ein Plus von 169 Millionen Franken rausgeschaut, gut 2% mehr als im Vorjahr. Geld gemacht hat die grösste Kantonalbank der Zentralschweiz vor allem im Zinsgeschäft. In gut zwei Monaten sind Wahlen ins Luzerner Parlament, im Kantonsrat. Die ersten Umfrageergebnisse liegen auf dem Tisch. Die sechs grössten politischen Parteien im Kanton Luzern geben denen aber nicht allzu viel Gewicht. Entscheidend sei es, die Wählerinnen und Wähler am 10. April dann auch tatsächlich an die Urne zu bringen. Skirennfahrerin Wendy Holdener von Ondriberg im Kanton Schweiz hat an der Junioren-WM eine Silbermedaille geholt. Die 17-Jährige ist heute in Gran Montana in der Abfahrt auf den zweiten Platz gefahren.
Zum Wetter und den versöhnlichen Aussichten von der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht sinken die Temperaturen auf rund minus 6 Grad und es bleibt bewölkt. Morgen Mittwoch hat es dann zuerst wieder Hochnebelfelder, die sich aber an vielen Orten auflockern. Und am Nachmittag gibt es dann auch im Seetal, im Willisau und im Entlebuch wieder Sonne. In den Alpen scheint die Sonne den ganzen Tag. In Engelberg steigen die Temperaturen morgen auf minus 2 Grad, in Zug auf minus 1, in Arnen gibt es 0 Grad und in Zursee plus 1 Grad. Am Donnerstag hat es dann wieder am Morgen ein paar Nebelfelder, dann wird es aber sonnig. Von Deutschland her ziehen am Nachmittag und Abend Wolkenfelder auf, die aber nur wenig oder gar keinen Schnee und Regen bringen. Temperaturen steigen dann am Donnerstag auf plus 2 Grad.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendung heute verantwortlich ist der Peter Portmann. Mein Name ist Dario Pelosi. Das Regionaljournal Zentralschweiz für den Hosensack, das gibt es im Internet unter regionaljournal.ch. Dort kann man den Podcast abonnieren. Und live gibt es nächste Regi Zentralschweiz morgen Morgen um 6:30.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.